Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. November 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst Abo, Abo, Abo. Wie gesagt, Rahmenverträge sind immer noch das Thema, aber zum Beispiel auch Erbschaftssteuerinitiativen, die wir am Sonntag darüber abstimmen. Und wenn ihr da wollt, kritisch informiert werden über den Unsinn, den neuesten Unsinn von den User, den Brauchern oder den Nebelspalter, dann könnt ihr jetzt abonnieren, Recherche, Kommentar, Analyse aus einer liberalen Sicht. Wenn ihr uns anders wollt, unterstützen wollt, auch möglich. Es gibt so eine Möglichkeit, dass ihr mit Unterstützungsbeiträgen unseren Betrag zuweisen. Das seht ihr unten bei den Shownotes. Gut, dann haben wir noch letzte Aktion, ganz wichtig, Black Friday. Dominik, und was geht's da?
Ja, wir machen ein ganz besonderes Angebot, das ihr euch eigentlich nicht könnt entgehen lassen. Das ist ein Geschenkabonnement für euch oder für Leute, die ihr es weiterschenken wollt. Handsigniert von dir und von mir, inklusive einem Bestseller, nämlich einem EU-Kalender mit 12 Karikaturen. Also ein ganzes Jahr gesunder Menschenverstand vom Nebelspalter plus 12 Karikaturen von Jürg Kühni für unschlagbare 169 Franken. Dünnt draufklicken, dünnt sofort bestellen, weil es wird dann alle, weil wir beide ja immer noch unterschreiben müssen, wird es dann so gegen Weihnachten langsam knapp. Und das ist darum ganz wichtig, dass es jetzt erledigt.
Sehr gut. Jetzt müssen wir also wirklich die Katze aus dem Sack lassen. Der Dominik Feusi ist in Vilna. Das darf man nicht mehr sagen, hat er mir gesagt. Er ist in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Ein Land, das früher noch zu der Sowjetunion gehört hat und ganz eine schlimme Geschichte hinter sich hat. Der Dominik hält morgen ein grosses Referat. Ja, zuerst vielleicht mal schnell zum Referat. Was wirst du da morgen in welchem Rahmen erzählen?
Es ist der 35. Geburtstag vom litauischen Free Market Institute. Das ist einer der spannendsten osteuropäischen liberalen Thinktanks. Schon dreimal grosse Preisgune in Amerika für ihre Arbeit. Wirklich grandios machen die da einen Job. Gegründet 1990. Das ist vor, musst du dir vorstellen, vor der wirklichen Unabhängigkeit. Der Gorbatschow hat damals noch ein Embargo gemacht gegen Litauen. Im Januar 1991 hat er sogar Panzer geschickt. Ich habe da Leute getroffen in dem Institut, die dabei waren. Du musst dir vorstellen, 10'000 Bürger aus Vilnius haben das Parlament und den Fernsehturm geschützt mit ihren Körpern. Sie hatten keine Waffen, nichts. 14 davon sind einfach überfahren worden. Eine dramatische Szene. Auch ein bisschen, ist noch interessant, oder, weil der Herr Gorbatschow bei uns ja ziemlich beliebt ist, hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Da haben alle das noch im Gedächtnis, dass er eigentlich das Baltikum ist aus russischer Sicht, für einen russischen Nationalist, wahrscheinlich auch für den Herrn Putin, er sagt das ja auch, das gehört einfach zu Russland. Also seit sie das 1795 definitiv einverleibt haben, ist für einen russischen Nationalist klar, ähnlich wie für die Ukraine, das ist das gehört zu uns. Und darum ist auch da, muss ich sagen, mehr oder weniger täglich hat man russische Drohnen über dem Flugplatz. Jetzt ist eigentlich gerade eine Delegation Schweizer gesehen, die erst heute gekommen ist, weil sie gestern ihren Flug umgeleitet worden ist auf Riga. Also man spürt da wirklich eine Anspannung. Wenn man mit Leuten redet, gibt es auch Leute, die Angst haben, die zum Beispiel ihre Kinder zum Studieren auf Westeuropa schicken. Gestern war noch Tag der Armee gewesen, mit einer riesigen Parade von Panzern, weil am 23. November 1918 ist die litauische Armee gegründet worden, nachdem die Russen sich eben nach dem Ersten Weltkrieg zurückgezogen haben müssen. Natürlich, weil noch Bürgerkrieg war. Und weißt, auch junge Leute siehst du mit litauischem Schal. Das ist eine patriotische Nation, die weiss, was auf dem Spiel steht.
Genau, und dann kommt noch dazu, das Baltikum, du hast es erwähnt, sehr lange russisch war, hat dem Zarenreich gehört. Das war eigentlich früher eine der wichtigsten Gegenden überhaupt für Russland, weil grosse deutsche Minderheit, und das war die Oberschicht, der baltische Adel, praktisch das ganze Offizierskorps von der zaristischen Armee, ist von diesen Deutschbalten gestellt worden. Das ist den Leuten nicht so bewusst, dass die alte russische Armee vor dem Ersten Weltkrieg ist praktisch von Deutschen geführt worden. Und das andere ganz wichtige Element im Baltikum waren die Juden. Und die Juden sind ausgerottet worden oder vertrieben worden, sowohl von den Nazis wie auch von Stalin, muss man dann auch sagen. Gerade Litauen. Das ist noch lustig, ich habe jetzt gerade zufälligerweise heute noch etwas geschrieben über Daniel Kahneman, den ihr sicher kennt, den berühmten grossen Psychologen aus Israel, nachher auch Amerikaner geworden. Dem seine Familie kommt auch aus Litauen. Litauen, das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für unglaubliche Gebiete gewesen sind früher, noch unter den Zaren. Da muss man auch sagen, also die Zaren haben das viel, viel besser gemacht. Und dass der russische Nationalismus die Gebiete heute immer noch will, nachdem er sie 70 Jahre lang ruiniert hat, ja, muss ich sagen, die haben also eine Chuzpe. Ich würde sagen, die können cool. Also, die Franzosen haben Korsika auch etwa so ruiniert wie die Russen das Baltikum. Also gar keinen Anspruch mehr eigentlich drauf. Aber sag mal schnell, gibt es eine Reaktion, eine aktuelle Reaktion zu dem neuen Friedensplan von Donald Trump
in Litauen? Ja, also wenn du mit Leuten redest, also ich kann jetzt Zeitungen lesen kann ich nicht, weil Litauisch ist ganz eine komplizierte Sprache. Die ist auch wirklich so ein bisschen indoeuropäisch geprägt. Das ist wirklich schwierig. Du erkennst fast keine Wörter. Aber wenn du mit Leuten redest, dann ja, sie sagen halt klar, dass ihnen das schon Angst macht, dass sie natürlich in die NATO beitreten sind, weil sie überzeugt sind, dann sind wir sicher vor dem russischen Nationalismus. Man weiss jetzt nicht genau, was das bedeutet. Man ist froh, ist man drin. Und auch weißt, diesen Putin-Freunden, die es auch in der Schweiz offenbar gibt, oder, muss man schon sagen, die Litauerinnen und Litauer haben wollen beitreten. Es ist ja nicht so, dass die NATO gesagt hat, wir müssen jetzt hier Richtung Osten ausdehnen, sondern die haben aus der historischen Erfahrung mit dem russischen Nationalismus gesagt, wir wollen in ein Verteidigungsbündnis, wo uns nach Westen bringt. Sie sind auch historisch, oder? Ich meine, das grosse, bevor die Russen kamen, sind 1795, das grosse polnisch-litauische Grossfürstentum, das war eine Westorientierung natürlich gewesen, weil man hat, auch die Universität hat nach Westen ausgegriffen, das Judentum war nach Westen orientiert gewesen. Man hat einfach keine gute Erfahrung gemacht mit dem Osten. Und die Reaktion heute, ich habe heute jetzt auch im Institut, wo ich war, mit einigen geredet, es ist klar, dass man sagt, es ist nicht lustig. Andererseits, man ist auch irgendwo durch selbstbewusst da. Also man sagt, schau, wenn es denn so weit kommt, und ich habe mit jemandem geredet, der im Verteidigungsdepartement arbeitet, der offen sagt, man rechnet damit, 2028, 2029 wird es der Putin versuchen, spätestens dann, oder, wenn er testet ja ein bisschen, auch mit diesen Drohnen, wie ist die Abwehrreaktion, wenn der Putin merkt, dass die NATO nicht mehr handlungsfähig ist, und oder dass er innenpolitisch vielleicht unter Druck kommt, das weiß man auch, oder Diktatoren, wenn sie innenpolitisches Problem haben, können sie möglicherweise mit außenpolitischem Nationalismus das Problem lösen im Inneren. Da rechnen wir wirklich damit, dass er kommt. Es hat auch vor, glaube 6 Wochen eine Evakuierungsübung gegeben hier in Vilnius. Und die Leute melden sich bei Militärkommandos, um im Notfall in Dienst zu gehen. Also, es ist wirklich eine angespannte Stimmung. Aber gestern auch irgendwo durch Stolz. Man sagt, okay, wir haben eigentlich immer müssen wieder mal unser Land verteidigen. Wir machen das auch das nächste Mal.
Ja, und da muss man sich mal vorstellen, Stolz, oder? Stolz für so ein kleines Land. Ich meine, wenn die Russen würden angreifen, die haben gar keine Chance. Letztlich, wenn die NATO nicht hilft. Aber sie hoffen natürlich, dass der Verteidigungsauftrag, der in der NATO ist, dass der gilt. Aber so sicher kann man da nicht sein. Aber wenn man das vergleicht mit der Schweiz, und ich würde da noch eine Werbung in eigener Sache machen, wenn man das vergleicht mit der Schweiz, die sich jetzt da so schwer tut, wie sollen wir uns positionieren in dieser neuen Welt zwischen Russland, EU, Europa, Amerika, vielleicht sogar China. Wenn euch das interessiert, dann müsst ihr jetzt am Donnerstag nicht auf Vilnius fahren, weil ihr könnt natürlich mal auf Vilnius fahren und Dominik Feusi euch angehören. Das ist genauso lohnend, aber ein bisschen naheliegender ist am Donnerstag zu uns zu kommen. Ich halte ein Referat zu dem Thema, wie soll sich die Schweiz positionieren in diesen unübersichtlichen Zeiten. Und eben, wenn ich an Litauen denke, muss ich sagen, was für ein Selbstbewusstsein, was für ein Widerstandsgeist, während bei uns, ja, wir sind eigentlich immer noch am Nachdenken, wie wir unseren Sozialstaat können weiter und unsere Reichen können kaputt machen. Dominik, was sind da die Einzelheiten zu diesem Anlass?
Am 17:30 im Glockenhof in Zürich, das ist nicht weit vom Bahnhof weg. Es wird verlinkt jetzt im Moment, unten in den Shownotes oder beim Video. Man kann sich jetzt bereits anmelden und den Unkostenbeitrag zahlen oder man kann hier bei Kasse kommen und dann ist man dabei. Vielleicht noch ein Punkt ist mir noch wichtig, weil auch einer von den Schweizern, der im Flugzeug war, der hat dann so gesagt, ja weisst Dominik, ich glaube nicht, dass der Putin angreift. Und das höre ich immer wieder. Und das finde ich einen der schlimmsten Sätze. Weil der Satz, der hilft denen, die da wohnen, das ist überhaupt nichts. Der Glaube, den irgendwelche Leute in der Schweiz haben, ob er es macht oder nicht, mindestens seine Rhetorik und der russische Nationalismus, wo auch der Stalin ja gebraucht hat und so weiter, du hast es erwähnt, der Stalin ist überhaupt diesbezüglich nicht besser gewesen. Ja, da ist halt so, dass das Baltikum wirklich dazugehört. Darum tut man sich da auf den Fall, wo offensichtlich ein paar Schweizer Gefühle haben, ja, der kommt nie. Oder tut man sich eben trotzdem vorbereiten. Die Naivität hat man da nicht
mehr. Es ist etwa die Situation der Schweizer im 18. Jahrhundert, die gefunden haben, ja, die Franzosen kommen nie. Ja, der Napoleon kommt doch nie. Der Napoleon kommt dann nie. Und nachher in der Schlacht von Grauholz sind die Franzosen gleich da gewesen. Nein, es ist einfach naiv. Und ich meine, niemand hätte vor 10 Jahren gedacht, dass die Ukraine angegriffen wird von Russland. Niemand hat das gedacht. Wieso sollen wir so sicher sein, was die Zukunft betrifft? Und es gibt ja auch viel, du hast es auch erwähnt, in der Schweiz, Leute, die den Putin nicht so kritisch sehen, die dann sagen, ja, der kommt sicher nicht bis auf St. Gallen. Ja, vielleicht nicht, ja, vielleicht nicht. Aber da haben schon viele andere Völker auch gedacht. Es ist einfach naiv und ein normales, souveränes, starkes, mutiges, stolzes Land tut sich selber verteidigen und tut sich selber vorbereiten. Und das wäre absolut nötig. Das ist Resilienz. Und über die Resilienz, über das würde ich reden am nächsten Donnerstag. Gut, gehen wir. Noch eine ist ein bisschen neuere auf den Friedensplan von Donald Trump. Hat fest zu reden gegeben letzte Woche. Viele Leute haben sich enorm echauffiert. Ich mich auch, muss ich zugeben. Ich finde, das ist ein schlechter Plan bis jetzt. Ja, Dominik, es hat sich jetzt zur Zeit noch ein bisschen geändert. Dominik, was ist da der neueste Stand?
Ja, offenbar laufen Diskussionen, um den Plan zu überarbeiten, zwischen den Europäern und der Ukraine und den USA. Das finde ich gut. Es kann fast nur besser werden, weil der Plan ist schon... Er ist auch geschämig aus einer amerikanischen Sicht, muss ich sagen. Also ich habe dort wirklich auch ein bisschen ein Problem. Es werden nämlich viele Sachen auch über den Haufen geworfen, wo, sagen wir, aus einer amerikanischen Sicht wichtig sind, also meine territoriale Integrität, dass ein Land selber auswählen kann, in was für einer Allianz das es mitmacht, dass man sagt, wir dürfen Aggression verurteilen und auch die NATO würde geschwächt durch diesen Plan. Also es ist alles meiner Ansicht nach recht schwach, es ist nicht Peace through Strength. Oder? Und darum habe ich wirklich auch Mühe. Ich glaube einfach, du vergleichst mit München. Das hat auch bei den Leserinnen und Lesern vom Nebelspalter ziemlich für Aufsehen gesorgt. Auch viele Kommentare sagen, nein, es ist nicht München, das kann gar nicht sein, gleich in München. Aber ich muss halt sagen, die Analogien sind halt schon, gehen schon sehr weit, weil man opfert Territorium, man opfert Souveränität und man lässt ein zum nächsten Schritt. Das tut mir halt leid. Was sagst du denen, die da kommentiert haben, ja, der Song liegt falsch oder so?
Ja gut, die Zukunft wird es weisen. Die Leute sollen sich dann auch mal darauf vorbereiten, dass sie vielleicht ein russisches Wörterbuch kaufen.
Ja, nein. Ja, wer weiss.
Nein, aber ich meine, letztlich ist ja völlig klar, und ich glaube, das ist einfach wirklich meine tiefe Überzeugung, ein Regime wie das von Putin oder überhaupt Russland, ich meine, die Geschichte von Russland ist jetzt halt einfach so, Russland hat sich jedes Jahr seit dem 18. Jahrhundert etwa um 40'000 Quadratkilometer vergrößert. Das ist etwa so die Schweiz. Bis 1945 haben die sich ständig vergrößert, bis 1945. Also, das ist echt wahnsinnig. Und so ein Land, wo halt so eine starke imperialistische oder imperiale Tradition hat, kommt von dem nicht los. Und von dem her kann man sich immer fragen, wie gehen wir mit dem um? Und ich finde, bei den Amerikanern, du hast es richtig gesagt, aus Sicht der Amerikaner finde ich nämlich auch, es ist insofern geschämig, aber es ist auch geschichtsblind. Während dem Kalten Krieg haben ja die Amerikaner ein paar Mal den Fehler gemacht, dass sie nämlich den Russen angegeben haben. Seit 1953, als es den Aufstand gegeben hat in Ostdeutschland, haben die Alliierten, also vor allem die Amerikaner, keinen Finger gerührt. 1956, wo Ungarn der Aufstand war und die Russen noch mit viel mehr Militärmacht eingemarschiert sind in Budapest, auch dort hat der Westen das geschluckt, hat nichts gemacht. 1968, Tschechoslowakei, genau dasselbe, Prager Frühling. Wir, und vor allem die Amerikaner, haben das akzeptiert. Immer in der Hoffnung, ja, so wird dann halt dann das Krokodil ein bisschen müde und ein bisschen zufrieden. Und 1979, nächster Schock, haben sie Afghanistan erobern, die Russen. Oder sagen, haben probiert, das mehr oder weniger zu erobern, ist dann nicht gelungen. Und erst dann, und das finde ich ganz wichtig, 1979, und wer ist denn dort Präsident geworden, 1980? Erst dann haben die Amerikaner gesagt, nein, geht nicht, wir unterstützen die Taliban. Im Nachhinein hat sich das herausgestellt als ein grosser Fehler. Aber man hat etwas gemacht. Mhm. Man hat etwas gemacht, man hat das nicht mehr akzeptiert. Man hat nicht, wie vorher, übrigens habe ich noch vergessen, 1963 Berlin, hat die Amerikaner auch nichts gemacht. Immer in der Hoffnung, das Krokodil wird müde und lieb. Und es ist nie lieb geworden und es ist nie müde geworden. Sonst hat eigentlich nur in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren wieder einen Angriff geplant, der nächste Plan. Und erst noch Ronald Reagan. Und ich sage es natürlich auch, weil ich weiss, dass der Donald Trump jetzt zuhört und natürlich der Ronald Reagan ein grosses Vorbild ist für ganz viele Republikaner. Erst unter Ronald Reagan hat man sich das nicht mehr bieten lassen und hat Afghanistan eigentlich indirekt verteidigt. So wie man jetzt auch die Ukraine indirekt stark verteidigt hat. Und ich muss sagen, wenn jetzt der Plan, aber es sieht ja nicht so aus, wenn der Plan so durchgeführt werden würde, dann muss ich sagen, das ist eine katastrophale Niederlage, wo eigentlich auch die ganze historische Legacy von Donald Trump würde absolut schwärzen. Also von dem würde er sich nicht mehr erholen, reputationsmässig, weil ich bin absolut überzeugt, die Russen würden so einen Vertrag nur nutzen, um wieder aufzurüsten, nochmal 5 Jahre warten, 7 Jahre warten und dann zum nächsten Angriff schreiten. Weil es ist, tut mir leid, und das ist ja noch vielleicht deine Frage, oder? An alle die Leute, die so gutmütig sind. Die Erfahrung ist nicht so, dass die Russen je saturiert worden wären. Nie! Nie seit 200 Jahren hat man mit denen einen Vertrag machen können und sie haben ihn eingehalten. Nie! Einfach nie! Das müsst ihr euch einmal merken. Und warum sollen sie jetzt plötzlich, wo so viel geschenkt bekommen von den Amerikanern, nach so viel Opfer, die die Ukraine gebracht hat, warum sollen sie dann plötzlich das liebe Krokodil werden? Nein, sie werden es nicht. Es hängt auch nicht an Putin. Auch der Nachfolger von Putin wird genau die gleiche Politik machen. Bis es endlich wieder so ist wie in den 80er Jahren, wo die Russen den Preis nicht mehr zahlen können. Und das hat Reagan gemacht mit 2 Methoden. Ich habe es gesagt, Afghanistan, Taliban unterstützt mit Waffen, massiv, Geheimdienst, massiv und der Ölpreis druckt, dass die Russen kein Geld mehr haben. Die Sowjetunion, das wissen die Leute auch nicht. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen wegen dem Ölpreis, weil der Ölpreis zu tief war und die Sowjetunion, gleich wie heute Russland, nur vom Öl und vom Gas gelebt hat.
Ja, ich denke wirklich, das ist wichtig. Ich hätte es noch gesagt, oder die Aufrüstung der Amerikaner, also Pershings und so weiter. Auch Star Wars, gut, das war ein bisschen eine Show, die der Reagan abgezogen hat. Aber gleich, man weiss aus Dokument, das hat die Russen schon beeindruckt, also die Sowjets beeindruckt. Sie haben gewusst, das schaffen wir gar nicht, das bringen wir gar nicht an. Aber es geht wirklich darum. Es geht wirklich darum, Peace through Strength. Nichts anderes hat funktioniert. Und die Rolle von der Schweiz in diesem Ding war, wir sind auf dem Papier neutral gewesen, aber wir sind Teil vom Westen. Wir haben jede Sanktion von den Amerikanern Richtung Sowjetunion mitgemacht, das berühmte Hotz-Linder-Agreement. Man hat einfach nicht darüber geredet. Das Hotz-Linder-Agreement ist im Übrigen nie schriftlich festgehalten worden, sondern der Herr Hotz und der Herr Linder haben sich außerhalb von Bern haben sich die Hand gegeben und gesagt, also gut, wir machen es so. Und das ganze EDA hat es gewusst. Und niemand hat aber darüber geredet. So macht man natürlich Neutralität immer im Sinn von, es muss jemandem nützen, nämlich dem Westen muss es nützen. Sonst ist es eine hohle, auch eine feige Neutralität, muss ich sagen. Wenn man dann einfach sagt, ist not our business, macht ihr, was ihr wollt, irgendwo in der Ukraine oder in Litauen.
Und das war noch die grosse Zeit, wo unsere Diplomaten nicht die ganze Zeit geschwätzt haben und nur daran gedacht haben, wie sie im Rampenlicht erscheinen und sich als die besseren Menschen können darstellen können. Das waren noch andere Diplomaten als die heutigen Diplomaten, die viel zu viel reden und ständig sich empören und ständig kritisieren und ständig ihre Betroffenheit ausdrücken. In unserem Namen übrigens. In unserem Namen. Gut, gehen wir zum ganz anderen Thema. Wir stimmen nicht nur über die Erbschaftssteuerinitiativen ab von der JUSO. Eine birnenweiche Initiative, eine zerstörerische Initiative. Da müsst ihr unbedingt Nein stimmen. Auch wenn Etikettenschwindel vom Urs Bruderer dazu geführt hat. Vielleicht. Urs Bruderer. Also die Bundeskanzlei dazu geführt hat, dass man gar nicht merkt, über was man hier abstimmt. Man stimmt ab über eine Erbschaftssteuer, die psoff offene 50% vom Vermögen wird wegnehmen, wenn man mehr als 50 Millionen hat. Und wir mehr, alle haben ja mehr als 50 Millionen. Also von dem her, stimmt, nein. Nein, es gibt noch den Service Citoyen, wo es auch darum geht, dass man da Nein sagt. Und jetzt hört gut zu.
Jetzt aufpassen. Am 30. November stimmen wir über die Service Citoyen-Initiative ab. Auf den ersten Blick tönt sie gut. Aber leider ist das wie bei vielen Initiativen. Der Bürgerdienstzwang hat auch Schattenseiten. Es ist falsch, dass der Staat Schweizerinnen und Schweizer zwingen kann, ein bequemes Jahr für die Allgemeinheit oder für die Umwelt abzuleisten. Es ist nicht richtig, dass jemand auf Kosten des Steuerzahlers eine Bibliothek einräumt, in einem Schwimmbad mithilft oder Bäume pflegt, nur weil er keinen Bock aufs Militär hat. Konkret geht es um mindestens 960 Millionen Franken, die wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen müssten. Stimmen deshalb auch Sie Nein zu der Service Citoyen Initiative und schonen Sie Ihr Portemonnaie.
Gut. Einer von den, was kann man wirklich sagen, einer von den renommiertesten Psychiater der Schweiz, das ist der Frank Urbaniak. Er ist sehr, sehr lang im Kanton Zürich tätig gewesen, unter anderem natürlich als Gutachter auch in ganz schweren Verbrechen. Er ist einer der besten Kenner von Verbrechen, hat deswegen auch ein irrsinnig gutes Buch geschrieben über den Zusammenhang, es tut mir leid, zwischen Ausländer und Kriminalität, hat vor allem herausgestrichen, dass es ganz bestimmte Nationalitäten sind, wenig bestimmte Nationalitäten, etwa 4-5 von uns, unendlich viele Probleme schaffen. Und er hat einfach mal die Zahlen gebracht. Und die Zahlen kann man nicht bestreiten. Sie sind nicht eigentlich, es ist einfach ein Fakt. Und übrigens auch Mario Fehr, Regierungsrat vom Kanton Zürich, ex-SP, hat die Zahlen auch bestätigt. Aber wenn der Frank Urbaniak über sein neues Buch reden will, ist er nicht überall beliebt und nicht überall willkommen, Dominik.
Ja, ist wahnsinnig. Es hat die Lesung sollen geben in der Orell-Füssli-Filiale an der Freien Strasse in Basel. Und die hat man müssen absagen wegen Drohungen, wegen Gewaltdrohungen. Und eben, du hast es richtig gesagt, die Zahlen von Frank Urbaniak, die sind derart objektiv. Und es ist mir klar, dass Linksextreme, das ist so irgendwie ein grauer Block oder so, Basel, ich bin zu wenig im linksextremen Block in Basel unterwegs, aber die sind offenbar von links. Das ist natürlich dann das Allerschlimmste. Weißt du, wenn du noch recht hast, oder? Und sein Buch ist wirklich, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich kann es wirklich nur allen empfehlen. Ich tue es auch unten verlinken. Ich glaube, das ist das Beste. Kauft alle dem Frank Urbaniak sein Buch, lesen das. Er zeigt auf, wie eben gewisse Länder, also insbesondere Nordafrika, ein paar afrikanische Länder und dann Syrien, Afghanistan und so weiter, teilweise Türkei. Und er tut das, wie die einfach massiv überproportional vertreten sind. Also weißt, 300%, 500%, bei gewissen Gewaltdelikt 1000% mehr vertreten sind. Und dann macht das Allerschlimmste, oder? Er schaut auch noch, wie ist es denn bei denen, die eingebürgert sind, oder? Weil dort müssen wir ja fairerweise zum Problem wirklich können herausfinden, wo wir haben. Auch noch unterscheiden zwischen Personen, die, sagen wir, in der Schweiz geboren sind oder die eben einen Migrationshintergrund haben. Und ich kann mich erinnern in diesem Buch, das ist wahnsinnig, er macht denn das anhand von einer Strafanstalt in der Schweiz und kann aufzeigen, dass eigentlich 85% der Insassen von dieser Strafanstalt sind entweder Ausländer oder eingebürgerte Ausländer. Und das heisst, wir könnten 85% von unserem Justizsystem einsparen und einstampfen, wenn wir das Problem mit den Ausländern nicht hätten.
Genau, und dann eben nicht einfach Ausländer, sondern nur etwa 4 oder 5 Nationalitäten.
Genau, natürlich.
Also ganz wenig. Die meisten Ausländer, die bei uns leben, machen überhaupt kein Problem. Völlig okay. Die können wir alle integrieren. Aber es gibt 4, 5 Nationalitäten, die sind verantwortlich für 80% der Probleme. Kann man sich schon mal fragen, könnte man nicht bei diesen Nationalitäten mal ein bisschen besser anschauen, wenn sie an der Grenze stehen in St. Margrethe? Vielleicht noch schnell eine Pointe, wenn da die Linken sich so aufregen, der Frank Urbaniak ist selber ein Linke. Also das ist dann auch wichtig, er ist selber ein Linke. Und von dem her, das ist natürlich, tut am meisten weh, wenn Leute, die eigentlich sogar in vielen Fragen sonst der gleichen Meinung sind wie die, die grauen, ich weiß nicht, wie die grauen Wölfe, oder wie heisst es? Die grauen Linksfaschisten. Ich weiß auch nicht, die grauen Linksfaschisten. Das ist Linksfaschismus, ja. Oder? Gewalt, Politik und Gewalt gehören nicht zusammen. Und wer Gewalt ausübt, der ist ein Faschist. Dominik?
Ja, der Kasper Schwarzenbach hat ein Interview gemacht mit dem Frank Urbaniak über sein Buch und eben über den Fall in Basel. Geht das unbedingt hören oder lesen, weil es ist schon noch verrückt. Ich finde, wir müssen jetzt noch einen Punkt noch bringen. Also das ist wirklich auch ein Anschlag auf die politische Kultur, auf die Meinungsäußerungsfreiheit, das Grundrecht in diesem Land, Kopfertelli. Und es ist, ja, ich glaube, es ist das Wichtigste. Grundrecht in einer Demokratie, dass jemand seine Meinung äussern darf. Wir sagen da bei uns ja auch oft, auch ganz blöde Meinungen soll man können äussern. Die von Frank Urbaniak ist keine blöde Meinung, sondern es ist wirklich, es sind blutige, nackte Zahlen. Oder? Und ich finde das wirklich, das ist ein Anschlag, wo natürlich von der Linken, auch von SP und so, man sagt dann einfach nichts dazu. Aber man sollte es eben skandalisieren, das geht nicht. Man muss die Leute herausfinden, die dafür gesorgt haben, dass der Frank Urbaniak nicht auftreten kann in Basel. Vielleicht müssen wir dort einen neuen Straftatbestand schaffen und dann nicht mehr den Wunder, wie viele Ausländer dort dabei sind, die verurteilt werden.
Genau, gut. Das war es, Bern einfach, ja, man kann sagen, Spezial, nämlich Vilnius-Spezial. Dominik Freusi ist jetzt in Vilnius. Haltet mal ein Referat, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt. Morgen könnt ihr ja noch Vilnius fliegen. Nein, das war es auf nebenspalter.ch. Und wie immer, könnt ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch